Ja, das Thema des ersten Vortrags im diesjährigen Zyklus lautet: Erkenne dich selbst, warum wir nicht umhin können, uns ein Bild von uns zu machen. Ich möchte, weil ja auch einige von Ihnen auch im letzten Jahr mit dabei waren, nochmal einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr werfen, wo wir uns mit der Frage nicht nach dem Menschen, aber nach Gott beschäftigt haben. Und diejenigen, die dabei waren, erinnern sich, wir haben bei der Gelegenheit verschiedene Deutungen und Interpretationen Gottes angeschaut und haben uns das alles unter einer Leitfrage zu Gemüte geführt, die da lautete: Wie können wir einen Gott denken, der uns zu retten vermöchte? Das war die Frage, um die es ging. Wie können wir einen Gott denken, der uns zu retten vermöchte? Und diese Frage war inspiriert durch zwei Worte von zwei bedeutenden Philosophen und Denkern unserer abendländischen Kultur, nämlich einerseits von Friedrich Nietzsche und andererseits von Martin Heidegger. Nietzsche hat am Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, Gott ist tot. Heidegger sagte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nur noch ein Gott kann uns retten. Das war die Ausgangslage. Einerseits, Gott ist tot, andererseits, nur noch ein Gott kann uns retten. Darum ging es beim letzten Mal, und diejenigen, die dabei waren, wissen, wie wir Gott denken können sollten, um einen Gott zu denken, der uns retten kann. Aber dieses Mal soll es nicht um Gott gehen, sondern um den Menschen. Aber das Anliegen, das mich jedenfalls bei dieser Frage nach dem Menschen beschäftigt, ist eigentlich noch das gleiche wie beim letzten Mal. Nur, dass wir dieses Mal nicht fragen, wie können wir einen Gott denken, der uns zu retten vermöchte, sondern die Leitfrage soll dieses Mal lauten, wie können wir den Menschen denken, dass es uns rettet? Wie können wir den Menschen so denken, dass es uns rettet? Auch wenn wir diese Frage miteinander stellen, können wir uns dabei von dem gerade schon erwähnten Friedrich Nietzsche inspirieren lassen, der nämlich in seiner Vorrede zu dem großen philosophischen Roman Also sprach Zarathustra einmal sagte, ich mache jetzt den Nietzsche-Gestus, der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? In diesem Wort bekundet Nietzsche, dass er keine allzu hohe Meinung von uns Menschen hat. Und in der Tat, er hat ein vergleichsweise düsteres Menschenbild, auf das ich jetzt aber hier nicht weiter eingehen möchte. Ich möchte nur erwähnen, dass er nicht zufällig die Menschen der Moderne als die letzten Menschen bezeichnete. Und weil es eben die letzten Menschen waren, wollte Nietzsche, dass der Mensch, zumindest so wie man ihn kannte, überwunden werden sollte. Mich interessiert hier aber jetzt nicht die Frage, was wir tun können, um den Menschen zu überwinden, denn ich glaube, er muss gar nicht überwunden werden, sondern hier soll es um die Frage gehen, welche Deutung wir des Menschen brauchen, welches Menschenbild wir brauchen, um die, wie ich glaube, verhängnisvolle Deutung des Menschen, die sich in der Moderne durchgesetzt hat, dann doch zu überwinden und durch eine bessere zu ersetzen. Aber es geht nicht darum, den Menschen zu überwinden, sondern eine ganz bestimmte Weise, wie wir Menschsein deuten und interpretieren. Und deswegen eben die Leitfrage, wie können wir den Menschen denken, dass es uns rettet? Was für ein Menschenbild brauchen wir, um den verhängnisvollen Konstellationen der modernen Welt womöglich entgehen zu können? Das soll die Frage sein, über die ich gerne mit Ihnen hier nachdenken möchte. Und wie so oft, diejenigen, die schon öfter da waren, kennen das schon unseligerweise von mir, dafür brauchen wir einen langen Anlauf. Und dieser lange Anlauf, Hans-Georg Trabert hat es schon gesagt, führt uns zunächst ins alte Griechenland, wie sollte es auch anders sein beim Quarch, und er führt uns genauer noch in den kleinen Ort Delphi, wie sollte es anders sein beim Herrn Quarch. Denn, du hast es erwähnt, tatsächlich in Delphi im Vortempel stand das denkwürdige Wort eingemeißelt, Glotisauton, was da heißt, übersetzt, erkenne dich selbst. Dass wir uns nicht falsch verstehen, dieses Wort war jetzt keine Einladung zur Psychoanalyse, die gab es damals noch nicht,
Es war auch keine Aufforderung zu einer kontinuierlichen Nabelschau oder einem Kreis um das eigene Selbst. Auch so etwas lag dem antiken griechischen Menschen doch vergleichsweise fern. Nein, dieser Satz war vielmehr ein Wort des Gottes Apollon, der den Menschen, der in seinen Tempel eintrat, um dort Wegweisung bei dem berühmten Orakel zu suchen, der den Menschen dazu einlud, sich doch einmal darauf zu besinnen, was denn eigentlich sein Menschsein bedeutet. Es war eine Einladung zum Nachdenken darüber, was es heißt, ein Mensch zu sein. So dass sich dieser delphische Imperativ erkenne dich selbst genauso gut als eine Frage lesen lässt. Eine Frage, die nichts anderes besagt als: Mensch, wer bist du? Wer bist du eigentlich, sofern du ein Mensch bist? So jedenfalls haben die alten Griechen, die nach Delphi kamen, diese Frage interpretiert. Und da fast alle alten Griechen, auch wenn man nach Delphi kam, haben sich auch extrem viele alte Griechen mit dieser Frage beschäftigt. Und sie sind im Prinzip in ihrer Philosophie, in ihrer Dichtkunst, im Epos, in der Tragödie, in all ihren großen kulturellen Hinterlassenschaften immer um diese eine große Frage gekreist: Was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Wobei diese Frage für sie gleichbedeutend war mit der Frage: Was bedeutet es, ein guter Mensch zu sein? Was bedeutet es, so Mensch zu sein, dass man wirklich Mensch ist, also wahrhaft Mensch ist, echter Mensch ist, ein guter Mensch ist? Die Antworten, die die Griechen auf diese Frage gegeben haben, haben Wirkung über die Jahrhunderte entfaltet, sie wirken bis heute nach. Aber auch die Frage, die damals in Griechenland aufgeworfen wurde, die Frage danach, was es denn bedeutet, ein Mensch zu sein, ist immer wieder aufs Neue in der europäischen Kultur aufgeworfen und beantwortet worden. Sie ist aber auch immer wieder in Vergessenheit geraten und unbeantwortet geblieben. Sie können, wenn Sie mal Lust haben, die europäische Geistesgeschichte daraufhin durchlesen, welche Antworten auf die Frage danach, was es denn mit dem Menschsein auf sich hat, gegeben worden sind. Und wir werden das auch gleich noch tun. Sie können sie aber auch daraufhin gut begutachten, in welchen Epochen diese Frage in Vergessenheit geraten ist. Und wenn Sie das tun, dann werden Sie feststellen, dass immer da, wo sich die Menschen ausdrücklich gefragt haben, ja, wer sind wir denn eigentlich? Ja, worin besteht denn die Würde des Menschseins? Worin besteht denn das eigentümliche, unverwechselbare Alleinstellungsmerkmal des Menschen? Dass immer diese Epochen und Phasen Zeiten waren, in denen die Kultur erblühte. Ein schönes Beispiel dafür ist die italienische Renaissance, in der nachdem lange Zeit, über Jahrhunderte hinweg, diese Frage gar nicht aufgeworfen wurde, weil man sie nämlich glaubte, ein für alle Mal beantwortet zu haben, plötzlich wieder die Menschen sich fragten, worin liegt unsere Würde? Und alle Künstler, alle Wissenschaftler, alle Philosophen, alle Denker traten einen Diskurs an, den man dann Humanismus nannte, in dem es genau um diese Frage ging. Eine neue Antwort darauf zu geben, was es mit dem Menschsein auf sich hat. Ich weiß nicht, wie Sie unsere gegenwärtige Welt erleben, aber mein Eindruck ist, dass wir uns im Augenblick in einer Zeit bewegen, in der diese Frage eigentlich nicht wirklich die Menschen beschäftigt. Es ist vielmehr eine Frage, in der sich doch irgendwie ein bestimmtes Menschenbild durchgesetzt hat, das von uns allen als selbstverständlich vorausgesetzt und nur in den seltensten Fällen in Frage gestellt wird. Auch darauf werde ich gleich noch näher zu sprechen kommen. Aber kommen wir noch einmal zurück zu dieser Frage: Mensch, wer bist du? Ich habe es gerade schon angedeutet. Diese Frage hat eine eigentümliche Besonderheit. Denn ganz egal, ob es Ihnen nun passt oder nicht, und ob es Ihnen bewusst ist oder nicht, ob Sie das wollten oder nicht, Sie haben immer schon eine Antwort auf diese Frage gegeben. Und zwar schlicht und ergreifend mit der Art und Weise, wie Sie leben. Sie leben ja nicht einfach irgendwie, sondern sie leben nach Maßgabe einer bestimmten Deutung von Menschsein, die sie meistens unbewusst und unreflektiert irgendwie aus der Kultur, aus der Sozialisation, die in ihrer Kindheit zuteil wurde, aus der Religion oder woher auch immer übergeben worden ist und die sie als mehr oder weniger unbefragt mit durch ihr Leben hindurchtragen. Will sagen, Wir haben immer schon eine bestimmte Deutung dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Selbst dann, wenn wir uns noch nie bei vollem Bewusstsein dieser Frage gewidmet haben. Diese Frage bei vollem Bewusstsein zu stellen, sie ausdrücklich zu machen, wie ich es jetzt hier in dieser Vorlesung tun möchte, ist traditionellerweise das angestammte Geschäft der Philosophie. Denn die Philosophie hat immer wieder, nicht nur bei den alten Griechen, sondern auch später, zum Beispiel bei Immanuel Kant, der sagte, die einzige Frage, die ihn wirklich umtreibt, ist die Frage danach, was der Mensch ist. Die Philosophie hat sich immer wieder diese Frage vorgelegt, was eigentlich bedeutet es, ein Mensch zu sein? Und diese Frage sollten wir auch heute uns wieder vorlegen und auch bei dieser Gelegenheit darüber reflektieren, was es denn für eine Antwort ist, die wir bereits mitbringen. Was es denn für ein Menschenbild ist, das uns zumeist unbewusst und unreflektiert in unserem Leben begleitet. Ja, in gewisser Hinsicht die Weise, die Art und Weise, wie wir leben, präfiguriert oder prägt oder gestaltet. Aber eine solche Antwort zu finden, also eine bewusste Antwort darauf, wie wir uns als Menschen interpretieren und deuten wollen, das ist einfach deswegen nötig, weil wir uns auf diese Weise Klarheit darüber verschaffen können, wie wir uns selber sehen und weil uns das dann wiederum erlaubt, uns in unserem Menschsein, so wie wir es Tag ein, Tag aus erleben und führen, besser verstehen zu können. Und nur wenn ich tatsächlich eine Ahnung davon habe, welches Menschenbild mich in meinem Menschsein prägt und deutet, bin ich dann auch vielleicht in der Lage, bewusst und selbstbestimmt mein eigenes Leben zu leben und nicht einfach nach Maßgabe eben häufig unreflektierter oder unbefragter Deutungsmuster. Allerdings ist es gar nicht so einfach, die Frage, Mensch, wer bist du eigentlich, wirklich zu beantworten. Gerade weil wir alle schon eine Antwort darauf haben, die uns aber in der Regel nicht bewusst ist, ist es so schwierig, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Denn unser Selbstverständnis ist meistens das, was uns am selbstverständlichsten ist. Unser Selbstverständnis ist das, was uns am selbstverständlichsten ist, sodass wir oft gar nicht auf die Idee kommen, dass wir uns vielleicht auch auf eine andere Weise deuten und interpretieren können. Und dass wir womöglich, wenn wir uns aber einfach eine andere Weise deuten und interpretieren, zu einer ganz anderen Weise des Lebens, zu einer ganz anderen Form des sozialen Miteinanders, zu einer ganz anderen Form der Organisation unserer Gesellschaften kommen könnten. Nein, in der Regel ist es so, dass wir von einem bestimmten Selbstbild, von einem bestimmten Selbstverständnis ausgehen. Und weil wir dieses Selbstverständnis nicht alleine für uns haben, es nicht eine Privatangelegenheit ist, sondern zumeist etwas ist, das von einer ganzen Kultur oder einer ganzen Gesellschaft transportiert wird, ist es so, dass wir unsere Welt, in der wir leben, auch nach Maßgabe dieses Selbstverständnisses eingerichtet haben, sodass es uns gleichsam von allen Ecken und Enden dieser Welt entgegenruft, entgegentritt und den Eindruck erweckt, dass es ständig und fortwährend bestätigt wird. Wenn sich erstmal eine Deutung des Menschen durchgesetzt hat, eine Deutung dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, und wenn die Menschen angefangen haben, nach diesem Menschenbild sich ihre Welt zu gestalten, ihre Wirtschaft, ihre Politik, ihr Bildungssystem, die Art und Weise, wie sie Partnerschaften pflegen, so wie sie leben, dann kann es sehr schnell passieren, dass es überhaupt nicht mehr denkbar erscheint, dass auch ein anderes Leben möglich wäre. Und genau darin besteht eine Gefahr oder eine Tücke. Die Tücke besteht darin, dass solche kulturell dominanten, etablierten Selbstdeutungen, Selbstbilder, Selbstverständnisse des Menschen irgendwann anfangen, sich zu verselbstständigen. Dass die Antwort, die mit ihnen auf die alte delphische Frage, Mensch, wer bist du, gegeben wird, die Frage, auf die dies eine Antwort ist, in Vergessenheit geraten lässt. Antworten auf die Frage danach, wer oder was der Mensch ist, neigen dazu, sich gleichsam zu verstetigen, sich zu verselbstständigen und letztlich die Frage, die an uns Menschen gerichtet ist, wer wir sind, gar nicht mehr in Erscheinung treten lassen. Das hat ja auch was für sich. Es ist ja auch ganz bequem und nützlich, wenn man sich nicht ständig selber reflektieren muss. Ganz klar, wir brauchen auch für unser gesellschaftliches Miteinander irgendwie einen Konsens darüber, was es denn bedeutet, Mensch zu sein und was wir in einer Gesellschaft tun können, um so etwas wie ein authentisches, gutes und echtes Menschsein zu ermöglichen und dafür einen Kulturraum zu schaffen. Wir brauchen das, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz liegt eine große Gefahr darin, wenn sich ein solches Selbstverständnis verselbstständigt, so dass es gar nicht mehr in Frage gestellt wird. Und so, ich sagte es bereits, dass Menschen gar nicht mehr in der Lage sind zu denken, dass sie sich vielleicht auch anders interpretieren und deuten könnten. Solche verstetigten oder sich verselbstständigt habenden Selbstbilder sind besonders dann tückisch und gefährlich, wenn sie problematisch sind. Wenn sie eine Lebensform, eine Gesellschaftsordnung, eine politische Formation, ja, eine Welt zeitigen, die Probleme bereitet. Wenn wir ein Menschenbild kultivieren und pflegen, das dazu führt, dass Menschen den Sinn ihres Lebens nicht mehr erkennen können. Wenn wir ein Menschenbild kultivieren und transportieren und unseren Kindern vermitteln und in unserer Gesellschaft sozusagen manifestieren, das dazu führt, dass der Mensch seine angestammte Natur zerstört. Oder dass er eine Lebensform ausprägt, die von Konkurrenz, Krieg und Kampf geprägt ist. Oder eine Lebensform, in der der Geist verleugnet wird und die Menschen entgeistert ihre Tage fristen. Oder eine Lebensform, die es uns nicht mehr erlaubt, wirklich im vollen Sinne des Wortes unsere Lebendigkeit zu entfalten, sondern die uns zu irgendeiner Art von konsumierenden Schattenwesen degradiert, die gar nicht mehr wissen, was es bedeutet, wirklich Mensch zu sein. Oder eine Lebensform, die dadurch ausgezeichnet ist, dass sie das Maß verliert und von allem immer mehr und immer schneller und immer häufiger haben möchte. Ja, vielleicht sogar eine Gesellschaftsform, in der sich ein Menschenbild durchsetzt, das den Menschen dazu anhält, sich selbst zu überwinden, wie Nietzsche meinte, oder gar sich selbst zu vernichten. Oder irgendetwas anderes an die Stelle des Menschen zu setzen. Aus den Worten, wie ich sie gerade formuliert habe, merken Sie wahrscheinlich schon, ich glaube, eine solche Situation ist in unserer gegenwärtigen Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts eingetreten. Und ich glaube, dass es deswegen so unbedingt notwendig ist, dass in dieser heutigen Welt herrschende Selbstbild des Menschen, die dominant gewordene Selbstinterpretation des Menschen, die unseren westlichen Kulturkreis prägt, noch einmal gründlich aus dem Unbewussten ins Bewusste zu heben und uns gleichsam den Spiegel vorzuhalten. So nach dem Motto, seht, was aus euch geworden ist. Seht, wie ihr euch selber deutet. Und vor allen Dingen, seht, wohin das führen kann. Das zu tun ist der Sinn und Zweck dieser Vortragsreihe. Und das wohl wissend, dass ich dabei manchen von Ihnen provozieren werde und dass mir wahrscheinlich der Gegenwind frisch um die Nase wehen wird, weil es nämlich so ist, dass Menschen in der Regel nichts weniger ertragen können, als dass man sie in dem sozusagen verunsichert, was ihnen das Selbstverständlichste ist. Der alte Sokrates musste das schon schmerzlich erfahren. Der wurde dafür zum Tode bestraft, zum Tode verurteilt. Ich hoffe, das erspare ich mir hier oder ersparen Sie mir. Aber es ist nun einmal so. Da, wo man an dasjenige rührt, worüber gewöhnlich nicht nachgedacht wird, weil es einem vollkommen selbstverständlich ist, ist dasjenige, über das man am unliebsten nachdenkt. Zumal dann, wenn es einen in seiner Selbstdeutung, in seiner eigenen Identität in irgendeiner Weise berührt und betrifft. Deshalb sage ich Ihnen, es wird ein sicherlich nicht immer ganz einfacher Weg, den ich hier mit Ihnen gehen möchte, auch ein provokanter Weg, aber ich glaube, das bleibt nicht aus, wenn man miteinander philosophiert. Denn es geht letztlich bei der Philosophie immer darum, den Geist wach zu rütteln und, ja, wie soll ich sagen, auf andere, neue und manchmal vielleicht sogar bessere Gedanken zu kommen. Fangen wir also aber von vorne an. Erkenne dich selbst. Das ist der Imperativ, der im Raum steht. Und die Frage, die damit einhergeht, lautet: Mensch, wer bist du eigentlich? Wie kommen wir jetzt voran? Ich habe für heute drei Schritte mir überlegt. Zunächst einmal, denke ich, ist es notwendig, dass wir tatsächlich uns danach fragen, was wir denn eigentlich als unser selbstverständliches Selbstbild beschreiben können. Das heißt, ich möchte uns und Ihnen zunächst einmal den Spiegel vorhalten, damit Sie sehen können, wie Sie sich deuten, selbst wenn Sie sich noch nie Gedanken darüber gemacht haben sollten. Im zweiten Teil wird es dann darum gehen, dass ich Ihnen ein paar andere der Selbstbilder, Selbstdeutung und Selbstinterpretation des Menschen vorstellen möchte, die über die abendländische Kulturgeschichte nicht nur erprobt worden sind, sondern auch teilweise über sehr lange Zeiträume in Geltung standen. Und wenn Sie das dann gesehen haben, einerseits die Art und Weise, wie wir Menschen uns in der Regel heute deuten, dann aber auch, wie sich Menschen der Vergangenheit selber interpretiert haben, dann taucht natürlich eine Frage auf. Nämlich die Frage danach, ob es so etwas wie bessere oder schlechtere Deutung des Menschseins gibt. Ob es welche gibt, die uns mehr überzeugen oder die uns weniger überzeugen. Und wenn wir eine solche Frage stellen, dann müssen wir uns auch danach fragen, nach welchen Kriterien wir denn eigentlich beurteilen wollen, ob eine Deutung des Menschen angemessener oder unangemessener ist. Und dann müssen wir uns auch fragen, wie wir vor diesem Hintergrund wiederum mit unserem modernen Selbstbild umgehen wollen. Dazu möchte ich dann im dritten Teil noch ein paar Bemerkungen machen. Aber zunächst kommen wir erstmal zu unserem heute in Geltung stehenden Menschenbild. Und ich schlüpfe jetzt ein wenig, obwohl es Aschermittwoch ist, in die Rolle des Hofnarren, dessen Privileg es ja war, wie Sie wissen, den Herrschenden den Spiegel vorzuhalten. Und genau das will ich tun. Und da muss ich, das ist nicht das Privileg, sondern der Fluch des Hofnarren, da muss er ehrlich sein und Ihnen die Wahrheit sagen. Also, wer, meine Damen und Herren, sind Sie? Welche Selbstdeutung ist in unserer heutigen Welt mächtig? Der erste Satz, den ich Ihnen vorhalten möchte, ist: Sie, alle, die Sie hier sitzen, jeder und jeder für sich, sind ein Verbraucher. Machen wir uns nichts vor, das ist es, was man in allererster Linie von Ihnen erwartet. Sie sollen konsumieren. Denn es ist letztlich Ihr Konsum, der das große Getriebe dieser Welt am Laufen hält. Ihr Konsum sorgt für den Geldfluss, der wiederum die Ökonomie am Leben hält. Und die Ökonomie ist, wie wir alle wissen, letztlich der Motor, der diese Welt in Bewegung hält, ja, der sie auch in gewisser Hinsicht im Innersten zusammenhält. Und dieser Motor, der lebt wiederum vom Konsum, denn der Konsum ist es, der so etwas wie Wertschöpfung und Wirtschaftswachstum erlaubt. Ja, und das stimmt. Je mehr wir konsumieren, desto mehr wächst die Wirtschaft. Das Problem besteht nur darin, dass mit dem Konsum nicht allein die Wirtschaft wächst, sondern es wachsen auch die Müllberge, es wächst die Not, es wächst das Elend. Und das hat einen einfachen Grund. Als Verbraucher sollen Sie ja die Dinge, mit denen Sie es zu tun haben, nicht nur gebrauchen, sondern, wie der Name völlig richtig sagt, Sie sollen sie verbrauchen. Und das Verbrauchte muss nun mal leider Gottes irgendwo hin. Sei es als Plastikmüll in den Ozean, sei es als CO2 in die Atmosphäre, sei es als Atommüll in irgendwelche Salzstöcke, sei es als verbrauchtes menschliches Humankapital in die Seniorenresidenzen oder auf den Friedhof. Wenn sie verbraucht sind, dann gebraucht man sie halt nicht mehr. Dann sind sie überflüssig geworden. Ob es uns passt oder nicht, wir haben uns eine Welt eingerichtet, in der sie nur so lange gebraucht werden, wie sie selber verbrauchen. Das war die erste schlechte Nachricht. Die zweite lautet, Sie sind nicht nur Verbraucher, nein, es kommt noch besser. Sie sind auch, Sie wissen schon, was jetzt kommt, Sie sind auch Nutzer. Warum sind Sie auch Nutzer? Naja, einfach deswegen, weil es ja auch immaterielle Dinge gibt, die Sie gar nicht verbrauchen können, sondern die Sie nur gebrauchen können. Und das selbst dann, wenn Sie sie überhaupt nicht brauchen. Denken Sie einfach nur ans Internet. Da bekommen Sie jede Menge immaterielle Dinge aufgetischt. Daten, Informationen, alle möglichen virtuellen Bilder und so weiter, die Sie nicht verbrauchen können. Wenn das einmal im Internet ist, wissen wir alle, bleibt ewig da. Ja? Sie können sie nicht verbrauchen, aber Sie können sie nutzen. Aber wenn wir es genau nehmen, ist auch das wiederum eine Art von Konsum. Auch hier verbrauchen Sie etwas. Sie verbrauchen nun nicht materielle Dinge, sondern Sie verbrauchen das kostbarste aller nicht materiellen Güter, nämlich Ihre Lebenszeit. Und was dabei völlig grotesk ist, Sie bezahlen auch nur freiwillig Geld dafür. Aber so funktioniert das Spiel. Als Nutzer sind Sie vor allen Dingen deswegen gefragt, weil Sie, je mehr Sie das Internet nutzen, immer besser als Konsumenten zu fassen sind. Es ist ja so, ich meine, wir wissen das ja inzwischen. Als Nutzer sind wir nicht nur Nutzer, sondern wir sind auch Produzenten. Nämlich Produzenten von Informationen, die andere wiederum gebrauchen und verbrauchen, um uns zu umso besseren Verbrauchern zu machen. Sie wissen, wovon ich rede. Ne? Wenn Sie irgendwas im Internet tun, da landen Ihre Daten irgendwann bei Amazon und Amazon gibt Ihnen passgenau die Angebote, die Sie konsumieren sollen, weil man jetzt ja weiß, was für Bedürfnisse Sie eigentlich haben. Also mir geht es immer so, wenn ich irgendwo mal im Internet nach irgendeinem entlegenen Ort Ausschau halte, dann bekomme ich am Tag drauf auf irgendeiner Internetseite irgendein Angebot von irgendeinem Reiseveranstalter, der mich zu irgendeinem günstigen Tarif genau dorthin befördern möchte. Auch wenn ich eigentlich nur wissen wollte, wo eigentlich die Stadt Korkyra tatsächlich gelegen hat. Aber gleich wie. Also, Sie sind Nutzer und als Nutzer sind Sie nützlich, allerdings vor allen Dingen den Interessen anderer. Die dritte Wahrheit, Sie sind nicht nur Verbraucher und nicht nur Nutzer, nein, Sie sind noch was anderes, Sie sind auch Wähler. Jetzt kommen wir in die Sphäre der Politik. Als Wähler werden Sie auch gebraucht. Da sind Sie nämlich Produzent von Macht und Legitimation und genau dafür werden Sie von denen gebraucht, die Macht ausüben wollen. Nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. Wähler sein ist etwas völlig anderes als Bürger sein. Bürger sein würde ja bedeuten, dass Sie in irgendeiner Weise sich am politischen Diskurs einer Gesellschaft beteiligen oder dass Sie im Sinne der Demokratie für Ihren Teil Ihre Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen. Aber als Bürger sind Sie gar nicht gefragt, wenn Sie ehrlich sind. Gefragt sind Sie ausschließlich als Wähler. Da dürfen Sie dann auch mal Ihre Meinung abgeben und Sie dürfen sie auch kundtun, damit Sie eben anderen das Regieren erlauben oder erleichtern. Das gleiche Prinzip gilt im Übrigen auch wieder im Internet. Da sind Sie auch als Wähler gefragt, allerdings jetzt nicht so sehr als politischer Wähler, sondern als jemand, der nach Herzenslust kommentieren, kritisieren, liken und was auch immer darf, um damit anderen wiederum das Verbrauchen, sprich das Konsumieren, zu erleichtern. Also so ein bisschen Meinungsbekundungsinstrument dürfen Sie auch sein. Dann kommt noch ein weiterer Gesichtspunkt dazu, der trifft nun auf fast alle Bereiche unseres modernen Lebens zu. Neben Ihren schönen Eigenschaften als Wähler, Verbraucher und Nutzer sind Sie eigentlich überall so etwas wie eine ID-Nummer. Es ist ja so, egal ob Sie Verbraucher, Nutzer oder Wähler sind, Ihre Persönlichkeit, das, was Sie so glauben zu sein, spielt dabei nicht die geringste Rolle. Es ist vollkommen irrelevant, wen Sie lieben, was Sie träumen, was Sie sich erhoffen, woran Sie glauben. Es spielt nur dann eine Rolle, wenn daraus in irgendeiner Weise ein Bedürfnis erwächst, das durch Konsum befriedigt werden kann. Interessant sind Sie in diesem großen Spiel, das wir ja alle spielen, eigentlich nur als so etwas wie als Kundennummer, Kostenempfänger, Kostenfaktor, Rechnungsempfänger, Patientennummer, Versichertennummer, Auftragsnummer oder dergleichen. Sie sind ein Konglomerat von Nummern. Es wäre mal den Schweiß der Tapferen wert, all die Nummern aufzuschreiben, die Ihre Identität ausmachen. Wenn Sie dann auch Ihre Passwörter fürs Internet dazunehmen, dann kommen Sie schon auf eine ganz stattliche Liste. Ja? Daraus sehen wir, dass wir uns unsere Welt so eingerichtet haben, dass die Bedeutung eines individuellen Menschen sich in der Makroperspektive letztlich darauf beschränkt, irgendwie die große Maschine des öffentlichen Lebens und das heißt einfach in der Ökonomie am Laufen zu halten. Ob Sie dabei irgendwie so etwas wie Sinn oder Erfüllung erfahren, interessiert offen gestanden keine Sau. Außer vielleicht Ihren nächsten Verwandten, Freunden, Partnern, Kindern oder dergleichen. Naja, und dann kommt noch die hehre Naturwissenschaft und belehrt sie noch über das, was sie aus wissenschaftlicher Perspektive sind. Da sind sie nämlich, wie man heute in Bestsellern lesen kann, ich muss das mal ablesen, ein biochemischer Bedürfnisbefriedigungsalgorithmus. Halleluja. Ein biochemischer Bedürfnisbefriedigungsalgorithmus. So zumindest sieht es der israelische Historiker Yuval Harari in seinem gegenwärtig auf den Bestsellerlisten rangierenden Buch Homo Deus. Der behauptet, das sei der Naturwissenschaft letzter Stand und deswegen sei es dann auch nur recht und billig, diesen irgendwie aufgrund seiner materiellen Minderwertigkeit, ich sage nur Fleisch und Blut, nicht so richtig gut funktionierenden biochemischen Bedürfnisbefriedigungsalgorithmus mit Hilfe von IT, künstlicher Intelligenz, Robotik und dergleichen noch so ein bisschen unter die Arme zu greifen, ja ihn technisch aufzurüsten und zu optimieren, beziehungsweise, Nietzsche lässt grüßen, zu überwinden, indem wir Maschinen bauen, die als Bedürfnisbefriedigungsalgorithmen sehr viel besser funktionieren als dieses alte Ding aus Fleisch und Blut, was wir bisher Mensch zu nennen pflegten. Und das Verrückte ist, es gibt tatsächlich viele Menschen, die diesem Unsinn Glauben schenken. Warum? Weil sie sich längst angewöhnt haben, all das, was ich ihnen vorher gesagt habe, als selbstverständlich anzuerkennen und wirklich glauben, dass sie nichts anderes sind als Verbraucher, Konsumenten, Nutzer, Wähler, Nummern und dergleichen. Und selbst, meine Damen und Herren, passen Sie auf, selbst wenn Sie von sich sagen würden, ich glaube nicht daran, verhalten Sie sich Tag ein, Tag aus so, als ob Sie daran glauben würden. Und das ist das eigentliche Desaster. Desaster deswegen, weil dieses Menschenbild der Gegenwart und tatsächlich droht, uns um unser Menschsein zu betrügen. Wir haben ein Menschenbild entwickelt, das sich geradewegs wie ein Vorhang, wie ein Schleier vor dasjenige legt, was Menschsein wirklich ausmacht. Das ist die These, die ich Ihnen heute schmackhaft machen möchte. Wir haben angewöhnt, uns selber auf eine Art und Weise zu deuten, die es uns skurrilerweise unmöglich bis schwer möglich macht, wirklich das zu erfahren und zu leben, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und wenn ein solches Menschenbild in einer globalen Kultur sich einmal durchgesetzt hat, dann sollten die Alarmglocken klingeln. Und, es kommt noch schlimmer, das müssen Sie umso mehr und umso lauter, wenn wir in einer Zeit leben, in der wir einen wie viele dramatischen Schwund an historischem Bewusstsein erleben, weil nämlich das historische Bewusstsein uns vor Augen führen könnte, dass es durchaus anders gehen könnte, dass es eben keineswegs selbstverständlich ist, dass wir Menschen uns so deuten, wie wir uns heute deuten, dass wir unsere Welt nach Maßgabe dieses Menschenbildes so einrichten, wie wir es eingerichtet haben. Nein, das muss nicht so sein und es war ja auch nicht immer so. Ein flüchtiger Blick in die Geschichte reicht, um uns darüber aufzuklären, dass es möglich ist, eine ganz andere Welt zu bauen, in einer ganz anderen Kultur und einer ganz anderen Welt zu leben, wenn sie denn auf dem Fundament einer anderen Deutung des Menschen gebaut ist. Ich möchte Ihnen das anhand von vier Beispielen darstellen, bin damit jetzt beim zweiten Teil. Sind vier Beispiele, die nur aus dem europäischen Kulturkreis entnommen sind und das auch nur aus der historisch überschaubaren Zeit. Also, wenn Sie es wollen, vor dem großen Spektrum dessen, was es an Menschheit gibt, ein vergleichsweise kleiner Ausschnitt. Wir wissen, in anderen Kulturen gibt es sicherlich noch Deutungen dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, von dem wir überhaupt keine Ahnung haben. Aber beschränken wir uns einfach nur auf ein paar Dinge, ich hatte sie vorhin auch schon kurz angesprochen, die im abendländischen Kulturkreis erprobt wurden und in Geltung standen. Was lernen Sie da über sich? Gucken wir erst nochmal zu den alten Griechen. Die Griechen der homerischen Zeit, also der ältesten Schicht unserer europäisch-abendländischen Kultur, sprachen von sich selber nur als von den Brotoi. Dieses Wort heißt auf Deutsch sterblich. Sie sahen sich als die Sterblichen. Nun wird man kaum in Frage stellen können, dass sie damit irgendwie einen Punkt gemacht haben. Denn, dass wir sterblich sind, lässt sich ja nur schwer beschreiben. Aber es ist erstaunlich genug, dass dieser Umstand der Sterblichkeit für die Menschen dieser Zeit quasi maßgeblich in ihrem Selbstverständnis war. Das lag nun zum einen daran, dass sich diese Menschen als die Sterblichen immer im Gegenüber deuteten zu denen, die anders waren als sie, nämlich zu den Unsterblichen, welche da wären die Götter. Der Mensch sah sich also im Gegenüber zu den Göttern, das heißt, wenn er sich als ein Sterblicher interpretierte, bekundete der Mensch darin bereits eine gewisse Frömmigkeit, nämlich die Akzeptanz der Gegenwart der Unsterblichen. Aber das hatte vor allen Dingen für das Lebensgefühl und für die Art und Weise zu leben dieser Menschen eine ganz fundamental wichtige Konsequenz. Nämlich, sie erkannten den Sinn ihres Lebens genau darin, dem Umstand ihrer Sterblichkeit und Endlichkeit Genüge zu leisten, indem sie sich bei allem, was sie taten, darum bemühten, dieser kurzen Lebensspanne, die ihnen geschenkt ist, ein möglichst hohes Maß an Glanz, an Schönheit und an, ich nenne es mal, Erinnerungswürdigkeit zu verleihen. Was dabei herausgekommen ist, ist die Kultur des alten Griechenlands, deren Überbleibsel sie bis heute in Athen, Delphi, Olympia und anderswo bestaunen können. Völlig anders sah sich der Mensch in einem anderen antiken Kulturkreis, nämlich in dem Kulturkreis des vorderen Orients und der dort herrschenden Religion. Wer aus diesem Kulturkreis herkommt, wird Ihnen nahelegen, nicht, dass Sie sterblich sind, ist das Besondere des Menschseins, sondern der Umstand, dass Sie Geschöpf sind. Diese Deutung ist all dem von ihm bestens vertraut, die in irgendeiner Weise noch christlich sozialisiert worden sind. Denn es ist die herrschende Deutung des Menschseins, die in den sogenannten abrahamitischen Religionen sich durchgesetzt hat, also Judentum, Christentum und Islam. Der Mensch, der aus diesem religiös geprägten Kulturkreis stammt, sieht sich selbst allem voran als ein Geschöpf Gottes, das, zweiter wichtiger Punkt, den Geboten dieses Gottes Gehorsam leisten muss, um, dritter wichtiger Punkt, am Ende seiner Tage dafür einen ewigen Lohn zu erhalten. Ja? Auch wenn uns das vielleicht heute merkwürdig vorkommt, über mindestens 1500 Jahre lang haben die Menschen in ganz Europa genau in diesem Selbstverständnis gelebt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, noch heute leben Millionen von Menschen im Christentum und im Islam genau nach diesem Selbstverständnis. Sie richten ihr Leben aus auf die Perspektive eines Jenseits, von dem sie sich irgendeine Form von Lohn oder schlimmstenfalls Strafe versprechen und sie sehen den Sinn ihres diesseitigen Lebens genau darin, sozusagen fürs Jenseits vorzusorgen und den Geboten, die ihr Gott ihnen gegeben hat, auf irgendeine Weise Genüge zu leisten. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich klarzumachen, dass eine Welt, die auf dem Fundament dieses Menschenbildes gebaut wurde, vollständig anders aussehen musste, als die Welt, die auf dem Menschenbild der alten Griechen errichtet worden ist. Und natürlich sah die Welt, die auf diesem Menschenbild errichtet worden ist, nehmen wir einfach die Welt des christlichen Mittelalters, vollständig anders aus als die Welt, die wir neuzeitlichen Nutzer und Verbraucher uns gebaut haben. Näher an der Welt der heutigen Nutzer und Verbraucher ist diejenige Selbstdeutung, die in Europa, diejenige Selbstdeutung des Menschen, die in Europa Furore machte, als sich das christliche Zeitalter, also vor allen Dingen das Zeitalter des Mittelalters, seinem Ende neigte und etwas Neues in die Welt kam, ein neues Menschenbild, das ihnen sagte, nicht, dass sie sterblich sind, ist entscheidend, auch nicht, dass sie Geschöpf sind, sondern das, was die Würde des Menschseins ausmacht, das ist, dass wir Menschen Künstler sind, kreative Riesen. Dieses Menschenbild vertraten allen voran die sogenannten Humanisten, und zwar allen voran die Humanisten in Italien, die damit den Startschuss zu derjenigen Epoche gegeben haben, die wir die Renaissance nennen. Mit der Renaissance kam ein gänzlich neues Menschenbild, nach über 1000 Jahren Dominanz des christlichen Menschenbildes in die Welt. Und zwar ein Menschenbild, in dem sich der Mensch noch immer, da setzte man im Prinzip das christliche Selbstverständnis fort, als Geschöpf Gottes deutete, aber nun nicht mehr so sehr im Sinne von einem Wesen, das seinem Schöpfer Gehorsam schuldet, sondern man sah sich als Ebenbild Gottes, wie es auch im biblischen Schöpfungsbericht heißt, und vor allen Dingen als ein Ebenbild des schöpferischen Gottes. Der Mensch sah sich als Mitschöpfer in der Welt. Programmatisch oder klassisch auf den Punkt gebracht hat, dies der, die ich glaube, führende, wichtigste Vertreter des italienischen Renaissance-Humanismus, Pico della Mirandola, in seiner Rede über die Würde des Menschen, in der er in einem fiktiven Bild den allmächtigen Gott zu dem gerade von ihm geschaffenen Menschen Folgendes sagen lässt. Zitat: Weder haben wir dich himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch unsterblich geschaffen, damit du wie dein eigener, in Ehre frei entscheidender, schöpferischer Bildhauer dich selbst zu der Gestalt ausformst, die du bevorzugst. Das war neu. Eine vollkommen neue Wertschätzung der Individualität, bei der sich der Mensch nun nicht mehr nach Maßgabe seines Statuses als Geschöpf oder als Sterblicher entwarf, sondern nach der Idee, er könne der Künstler und Schöpfer seines eigenen Lebens sein. Er sah sich aufgerufen, etwas aus sich zu machen. Ja, er sah sich als den Schöpfer, er sah seine Würde und seinen Wert darin, gleichsam als Geselle Gottes zum Mitschöpfer des Lebens zu werden. Dabei allerdings immer, und das ist wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen, unter Achtung der Würde und des Wertes der Welt, in der er lebte, der Natur und der Mitgeschöpfe. Das nämlich änderte sich, als zu Beginn des 17. Jahrhunderts das vierte Menschenbild, das ich jetzt noch kurz darstellen möchte, sich durchsetzte. Eines, das entstand infolge der damals in Europa wütenden Konfessionskriege, also 30-jähriger Krieg und so weiter, und das zum ersten Mal in eine klassische sprachliche Gestalt gegeben worden ist von dem berühmten Philosophen René Descartes. Der nämlich sagte, der Mensch sei nichts anderes als der Herr und Meister der Natur. Der Maître et Possesseur de la Nature. So steht es in seinem Discours de la Méthode von 1637. Herr und Meister, das war etwas anderes als Künstler. Mit dieser Deutung des Menschen, dass er befugt, legitimiert, ja aufgerufen sei, sich die Erde untertan zu machen und sich die Welt nach Maßgabe, die Natur nach Maßgabe seiner eigenen Interessen dienstbar zu machen. Mit dieser Selbstdeutung wurde, wenn Sie so wollen, der Startschuss zu der ungeheuren technischen Entwicklung gegeben, die fortan über eine Spanne von nun bald 500 Jahren Europa überflutet hat. Die Natur wurde zu einer Art Rohstofflieferant, sie wurde zum Sklaven des Menschen, und by the way, wenn man die Sklaverei legitimieren wollte, dann tat man das, indem man sagte, das ist ja nur Natur. Also die Natur erschien als das Minderwertige, über dessen sich der Mensch zu herrschen befugt sah, er sah sich ermächtigt, sich die Welt untertan zu machen, der ersah sich fortan als das Maß aller Dinge. Die Geschichte, die damals begonnen hat, führt geradewegs in die Gegenwart, zu dem Menschenbild, das ich Ihnen im ersten Teil skizzenhaft dargestellt habe. Und diese Geschichte werde ich Ihnen beim nächsten Mal noch etwas ausführlicher darstellen, denn es ist einfach für uns heute ganz wichtig, auch begreifen zu können, wie es dazu kommen konnte, dass wir Menschen der Moderne uns heute so denken, wie wir uns denken. Was fangen wir nun damit an? Ich habe Ihnen das landläufige Selbstverständnis des modernen Menschen zu Beginn des 21. Jahrhunderts zugegebenermaßen etwas grobschlächtig skizziert. Ich habe Ihnen so einen kurzen Überblick darüber gegeben, wie sich die Menschen im europäischen Kulturkreis seit den alten Griechen bis in die beginnende Neuzeit interpretiert und gedeutet haben. Aber wie wollen wir damit umgehen? Können wir sagen, die eine Deutung des Menschen, die eine Selbstdeutung des Menschen war besser als die andere? Und wenn ja, nach welchen Kriterien wollen wir eigentlich entscheiden? Wenn wir diese Fragen aufwerfen, müssen wir nun ein wenig philosophischer werden. Und dafür möchte ich Sie zunächst nochmal auf eines hinweisen. Wir haben gesehen, dass wir Menschen bei näherer Betrachtung gar nicht umhin können, uns selber zu deuten und uns selber zu interpretieren. Wir können gar nicht umhin. Aber warum ist das eigentlich so? Was hat es eigentlich mit diesem merkwürdigen Umstand auf sich? Und damit komme ich zu meinem dritten Teil, bei dem ich Sie mit einer, wie ich glaube, fundamentalen Grundsignatur dessen, was Menschsein ausmacht, vertraut machen möchte. Und zwar mit einer Grundsignatur, die wir auch dann, also wie soll ich sagen, die wir ungeachtet dieser unterschiedlichen Deutung und Interpretation des Menschseins, die über die Geschichte erprobt worden sind, für unser Selbstverständnis mit gutem Grund in Anschlag bringen können. Lassen Sie uns doch mal nach Delphi schauen. Zu dem Imperativ Gnotis Auton. Wir hatten gesagt, dieses Wort erkenne dich selbst beinhaltet letztlich eine Frage, nämlich Mensch, wer bist du? Sie erinnern sich. Wenn wir noch etwas genauer hinschauen, stellen wir aber fest, dass dieser Imperativ nicht nur eine Frage beinhaltet, sondern er beinhaltet auch eine These. Nämlich die These, dass der Mensch das Wesen ist, das sich selbst befragen kann. Dass die Frage aufwerfen kann, wer bin ich eigentlich? Dass der Mensch also das Wesen ist, das sich selber deuten kann oder das sich zu sich selbst verhalten kann. Ja, ein noch mehr. Wir sind nicht nur Wesen, die sich zu sich selbst verhalten können, nein, wir sind sogar Wesen, die sich zu sich selbst verhalten müssen. Wir können nicht anders. Und zwar deswegen, weil wir, und das unterscheidet uns nach allem, was wir wissen von anderen Lebewesen, über diese eigentümliche Gabe verfügen, die wir Bewusstsein nennen. Was bedeutet denn Bewusstsein anderes, als eben die Fähigkeit, sich zu sich selbst ins Verhältnis setzen zu können? Sich dessen bewusst zu sein, dass man ist. Oder anders formuliert, Bewusstsein beginnt genau da, wo ein Wesen in der Lage ist, zu sich selbst ich zu sagen. Nach allem, was wir wissen, können das nur Menschen. Andere Tiere sind hochintelligent, ne? Und haben wahrscheinlich auch so etwas wie ein Empfinden ihrer selbst. Aber zu sich selbst ich sagen, kann nach allem, was wir wissen, nur der Mensch. Und der Mensch muss dies. Er kommt nicht darum herum. So wenig wie er darum herumkommt, einfach nur so zu leben. Sondern uns Menschen ist es gleichsam aufgrund unseres Bewusstseins aufgetragen, dass wir nicht einfach nur leben, sondern wie die Sprache sehr präzise sagt, dass wir ein Leben führen. Ich führe ein Leben. Ich führe mein Leben. Ich führe mich selbst. Und dies nach Maßgabe eines Selbstbildes, das ich mir von mir selbst als Mensch gemacht habe. Dass wir uns zu uns selbst verhalten können und uns selbst verhalten müssen, dass wir also nicht einfach nur gleichsam unbewusst von einem Tag in den anderen vor uns hin dümpeln können, es sei denn, es ist gerade Fastnacht und wir sind im Suff, ist, wenn Sie so wollen, der Preis, den wir für unser Menschsein zu entrichten haben. Der Preis, den wir dafür zu entrichten haben, dass wir bewusste Wesen sind. Und darauf kann man nun eine ganze Philosophie gründen. Einer, der das, wie ich finde, auf bemerkenswerte Weise getan hat, ist der ja in unseren Breiten gegenwärtig nicht so sehr wohlgelittene Martin Heidegger. In seinem, wie ich finde, bis heute Nazi-Vergangenheit hin oder her überaus lesenswerten Buch Sein und Zeit aus dem Jahr 1927. Dort können wir Folgendes lesen. Achtung, festhalten. Das Dasein. Und wenn Heidegger vom Dasein redet, dann meint er immer das Menschsein. Ja? Also wenn Sie Dasein hören, müssen Sie das sofort für sich übersetzen mit Menschsein. In der ersten Fassung von Sein und Zeit stand da auch noch Menschsein. Er hat es dann später ersetzt. Das Dasein ist ein Seiendes, das nicht nur unter anderem Seienden vorkommt. Was sagt Heidegger damit? Wir Menschen sind Wesen, die nicht einfach nur unter anderen Dingen da sind. Wir sind nicht Dinge wie alle anderen Dinge auch. Können wir, glaube ich, erstmal mitleben, oder? Okay. Es ist vielmehr dadurch ontisch, das heißt in seinem Sein, es ist vielmehr dadurch ontisch ausgezeichnet, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, dass es diesem Seienden, Mensch, in seinem Sein um dieses Sein geht. Ja, das ist es, was das menschliche Dasein auszeichnet. Es geht uns in unserem Sein um dieses Sein selbst. Zu dieser Seinsverfassung des Daseins, Menschseins, gehört aber dann, dass es in seinem Sein, zu diesem Sein, ein Seinsverhältnis hat. Und dies wiederum besagt, Dasein versteht sich in irgendeiner Weise und Ausdrücklichkeit in seinem Sein. Das ist genau das, was wir gesagt haben. Wir haben immer schon irgendwie eine Deutung dessen, wer wir sind. Dasein versteht sich in irgendeiner Weise und Ausdrücklichkeit, manchmal auch unausdrücklich, in seinem Sein. Diesem Seienden eignet, dass mit und durch sein Sein dieses ihm selbst erschlossen ist. Seinsverständnis ist selbst eine Seinsbestimmtheit des Daseins. Soweit Heidegger. Was er damit sagt, ist eigentlich nichts Neues für uns heute Abend. Er sagt es nur in seiner zugegebenermaßen zunächst etwas befremdlichen, aber eigentlich sehr klaren und sehr präzisen Sprache. Er sagt, menschliches Sein, also Dasein, ist ein Sein, das sich zu sich selbst verhalten kann, und dass ein Selbstbild von sich selbst entwerfen kann, ja, entwerfen muss. Egal wie bewusst oder unbewusst uns dieses Selbstbild ist. Aber immer verhalten wir uns auf irgendeine Weise, verstehen, vielleicht auch missverstehen, siehe Nutzer, Verbraucher, Wähler und so weiter, zu unserem eigenen Sein. Und das ist es, was uns Menschen existenziell auszeichnet. Das ist es, was uns Menschen existenziell auszeichnet, und das ist überhaupt erst der Grund dafür, dass wir eben recht unterschiedliche Selbstbilder in verschiedenen Epochen der Menschheitsgeschichte erproben konnten. Was Heidegger hier sagt, steht in der Nachfolge eines anderen Denkers, der schon 80 Jahre vor ihm ähnliche kühne Gedanken über das Wesen des Menschen vorgetragen hatte, nämlich Søren Kierkegaard. In seinem epochalen Werk Die Krankheit zum Tode sagt Kierkegaard über den Menschen Folgendes. Wie spricht Kierkegaard? So ein bisschen Dänisch. Der Mensch ist Geist. Da haben Sie es. Er sagt noch mehr. Es kommt noch schlimmer. Der Mensch ist Geist. Was aber ist Geist? Geist ist das Selbst. So schön kann Philosophie sein. Der Mensch ist Geist. Was aber ist Geist? Geist ist das Selbst. Okay. Kierkegaard, weiter. Was aber ist das Selbst? Freuen Sie sich auf die Antwort. Das Selbst ist ein Verhältnis. Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält, oder ist das an dem Verhältnisse, dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält. Ein ganz berühmt gewordener Satz. Ja? Das ist großartig, das ist fantastisch, aber ein bisschen schwierig. Also nochmal. Das Selbst, und wir sind ja selbst, also Sie, jeder von sich darf sich angesprochen fühlen. Jeder von Ihnen ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Okay. Oder ist das an dem Verhältnisse, dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält? Das Selbst ist nicht das Verhältnis, sondern dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält. Okay, also, was heißt das? Nochmal, wir sind ein Verhältnis. Das können wir uns jetzt, nachdem was wir von Heidegger gehört haben und auch was ich Ihnen sonst so erzählt habe, schon ganz gut verständlich machen. Denn es bedeutet nicht mehr und nicht weniger als, wir können und müssen uns zu uns selbst verhalten. Wir können und müssen uns selber deuten. Wir können und müssen ein Leben führen. So, und jetzt kommt Kierkegaard und sagt, dass wir uns darüber hinaus auch noch zu diesem Verhältnis, das wir sind, verhalten können. Und dass es letztlich uns anheimgestellt ist, was für ein Verhältnis das ist, das wir zu uns selbst unterhalten. Das heißt, es steht uns frei, wie wir uns zu uns selbst verhalten. Ja, wir sind gezwungen, dass wir uns zu uns selbst verhalten müssen. Aber wie wir dieses Verhältnis gestalten, kultivieren, deuten, interpretieren, das ist uns freigestellt. Und da liegt, wenn Sie so wollen, Glanz und Elend des Menschen. Denn bei dieser Bestimmung des Verhältnisses, das wir zu uns selber sind, können wir, sagt Kierkegaard, entweder ein gesundes und heiles Selbstverhältnis herstellen oder ein krankes, in seiner Sprache verzweifeltes Selbstverhältnis. Wofür Kierkegaard dann die Formel gefunden hat, dass man entweder verzweifelt man selbst sein möchte oder, was genauso schlimm ist, verzweifelt nicht man selbst sein möchte. Diese Pathologien des Geistes oder der Seele sind quasi das Alleinstellungsmerkmal des Menschen, weil wir die Wesen sind, die sich nicht nur zu sich selbst verhalten können, sondern die auch noch darüber befinden können, auf welche Art und Weise sie sich zu sich selbst verhalten wollen. Nämlich in Ablehnung, in verzweifelter Annahme oder wie auch immer. Darin liegt, ich sagte es, Glanz und Elend des Menschseins. Und Sie können die Menschheitsgeschichte tatsächlich daraufhin befragen, ob sich die Menschen in bestimmten Epochen gesund und heil zu sich selbst verhalten haben oder pathologisch und verzweifelt. Meine These wäre, letzteres ist in unserer modernen Welt der Regelfall geworden. Nochmal zurück zu Heidegger. Heidegger spricht nicht von gesund und krank oder von heil und verzweifelt, sondern von eigentlich oder uneigentlich. Und ich glaube, das führt uns noch ein Stückchen weiter. Und deswegen möchte ich mit diesem Gedanken Heideggers meinen heutigen Vortrag dann auch beenden. Aber ich muss Ihnen noch mal eine kleine Passage aus seinem Zeit vortragen, weil es doch so schön ist. Er schreibt da Folgendes. Das Seiende, dessen Analyse zur Aufgabe steht, das heißt der Mensch, sind wir je selbst. es ist gut, sich das nochmal klar zu machen. Wenn wir hier über den Menschen philosophieren, philosophieren wir, ob es uns nun passt oder nicht, immer auch über uns selbst. Das Sein, dieses Seienden, ist je meines. Ja? Wenn wir von Menschsein reden, reden wir jeweils von unserem je eigenen Sein. Im Sein dieses Seienden verhält sich dieses Selbst zu seinem Sein. Wissen wir schon. Als Seiendes dieses Seins ist es seinem eigenen Sein überantwortet. Das Sein ist es, darum es diesem Seienden je selbst geht. Es geht uns immer um unser eigenes Sein. Es geht uns um unser eigenes Leben, das wir so führen wollen, dass wir es als unser je eigenes Sein wiedererkennen können, bejahen und begrüßen können. Ja? Es geht uns immer darum, dass das Sein, dass unser Sein ist, unser eigenes Sein ist. Das ist der springende Punkt. Heiliger Walter. Das Seiende, dem es in seinem Sein um dieses Selbst geht, wer ist das? Wer hat aufgepasst? Das Seiende, dem es in seinem Sein um dieses Selbst geht, ist der Mensch. Verhält sich zu seinem Sein als seiner eigensten Möglichkeit. Das ist das Wort, um das sich alles dreht. Dasein ist je seine Möglichkeit. Wir sind Möglichkeit. Sie, Möglichkeit. Sie sind Möglichkeit. Ja? Richtig, merken Sie sich das. Schreiben Sie sich das in die Ohren! Sie sind Möglichkeit. Sie sind Möglichkeit und das ist etwas anderes als eine Möglichkeit haben. Weiter Heidegger. Und weil Dasein wesenhaft je seine Möglichkeit ist, kann dieses Seiende sich in seinem Sein sich selbst wählen, gewinnen. Es kann sich verlieren, beziehungsweise nie und nur scheinbar gewinnen. Verloren haben kann es sich nur und noch nicht sich gewonnen haben kann es nur, sofern es seinem Wesen nach mögliches Eigentliches, das heißt, sich zu eigen ist. Die beiden Seinsmodi der Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, diese Ausdrücke sind im strengen Wortsinn terminologisch gewählt, gründen darin, dass Dasein überhaupt durch Jemeinigkeit, was für ein schönes Wort, durch Jemeinigkeit bestimmt ist. Also, was sagt Heidegger? Was waren Sie? Möglichkeit. Sie sind Möglichkeit. Die Möglichkeit, die Sie sind, besteht darin, dass Sie sich das Menschsein, das Ihnen allen irgendwie eignet, aneignen können und dann leben Sie eigentlich, oder Sie können aber verzichten, dann leben Sie uneigentlich. Was heißt nun eigentlich zu leben? Eigentlich zu leben heißt, sich darüber im Klaren zu sein, sich dessen bewusst zu sein, dass Sie Möglichkeit sind. Dass es ihnen freisteht, sich so oder anders zu sich selbst zu verhalten. Was bedeutet uneigentliches Dasein? Das bedeutet, dass sie sich nicht darüber im Klaren sind, dass sie sich dessen nicht bewusst sind, dass sie sich vielleicht dessen noch nicht einmal bewusst sein wollen, dass sie Möglichkeit sind. Und deswegen irgendein Bild ihrer selbst übernehmen, das andere für sie geschaffen haben. Und dann passiert das, was in der Welt immer wieder passiert. Dann eignen sich Menschen dasjenige an, was man so sagt.
Und dann hat man das, was Heidegger die Diktatur des Mann nennt, nämlich eine Art Kultur oder Unkultur, in der die Menschen letztlich dem aufsitzen und dem folgen, was andere als Menschenbild für sie formatiert, entworfen oder gestaltet haben. Das heißt dann uneigentlich sein. Das ist nicht böse, es ist auch noch nicht mal falsch, aber es ist in gewisser Hinsicht tragisch, weil wenn wir uns auf diese Weise zu uns selbst verhalten, dem Umstand gleichsam verleugnen, dass wir Wesen sind, die sich zu sich selbst verhalten können, ja müssen. Und darin liegt, wenn Sie so wollen, das Problem der Uneigentlichkeit. Es liegt darin, dass wir eben, wenn wir diesem Modus unseres eigenen Seins anheimgefallen sind, unsere Freiheit einbüßen, die sein zu können, die wir unserem Wesen nach sind. Nämlich offene Wesen. Wesen der Möglichkeit. Wesen, die ihrem Wesen nach nicht Antwort, sondern Fragen sind. Unabgeschlossen. Wer ein für alle Mal sagen kann, wer er ist, ist fertig. Aber Menschsein heißt nicht fertig sein, sondern Menschsein heißt unterwegs sein. Einer, mit dem ich schließen will, der das sehr genau wusste, weil er das Wort von Delphi wirklich inhaliert hatte, war Sokrates. Und von ihm ist nicht zufällig das Wort überliefert, ich weiß, dass ich nichts weiß. Sokrates war einer, der Zeit seines Lebens immer wieder diese eine Frage aufgeworfen hat, was heißt es, ein Mensch zu sein? Und der am Ende seines Lebens begriffen hat, dass die Antwort auf diese Frage genau darin besteht, diese Frage immer wieder neu zu stellen. Nämlich sich zu fragen, wer wir sind. Offen zu bleiben für das Gespräch mit den anderen Menschen, für das Gespräch mit der Welt, für das Gespräch mit den Göttern. Wir sind offene, unabgeschlossene Wesen. Was bedeutet, dass wir immer auch anders sein können und nie die sein müssen, die wir geworden sind. Nie dem Selbstbild folgen müssen, dass wir uns aus irgendwelchen Gründen als Selbstdeutungsmuster angewöhnt haben. Nein, wir sind eine Frage. Und das ist vielleicht nicht das Schlechteste, was man über den Menschen sagen kann. Und wenn man sich das klar gemacht hat und entsprechend zu leben bereit ist, dann hat man den ersten Schritt zur Rettung des Menschen getan. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.